Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel, Pfarrer in der Bundespolizeidirektion Koblenz. Und jetzt sag ich mal, und mir zugeschaltet ist...
Ja, Wolfgang Edler, Pfarrer in Eidinghausen-Dehme. Ja, ja, wir sind einander zugeschaltet und du bist gar nicht gut drauf, ne?
Ich? Was? Ja. Ich bin super drauf.
Ach so.
Also ich bin, weiß ich auch nicht, wir sind ja immer so ein bisschen kritisch unterwegs, aber was jetzt so passiert ist in der vergangenen Woche, hat uns als Pfarrer, du ja als Pfarrer der Westfälischen Kirche, ich als Pfarrer auch innerhalb sozusagen in gewisser Weise der EKD ja noch, erschüttert, muss man sagen.
Ja, dann, und dazu kommt ja noch, dass du irgendwie erkältet bist, ne?
Ach so, ja, das stimmt, das hatte ich jetzt ganz vergessen. Stimmt.
Ja, ach Mensch. Hätten wir doch, dann hätte der Podcast doch schon sein Gutes gehabt.
Ich muss aber ein bisschen husten. Ja, gut, das kommt auch noch hinzu. Wahrscheinlich macht einen das auch ein bisschen nackelig. Nee, aber es sind die großen Dinge, die einen noch nöckeliger machen, glaube ich. Und dass Annette Kurschus zurückgetreten ist am Montag als Ratsvorsitzende der EKD und als Präses unserer Westfälischen Kirche, sage ich doch mal so, hat, glaube ich, mich, und da haben wir schon drüber gesprochen, uns beide also auch ein bisschen traurig gemacht. Vielleicht auch ein bisschen wütend. Vielleicht
auch ein bisschen entsetzt.
Ja, entsetzt ist, glaube ich, genau. Das ist so. Hätte ich nicht gedacht. Also es hieß ja noch, ich habe mich schon sehr gewundert, als in der Woche davor kam ja schon so in den Medien, Ratsvorsitzende unter Druck, Rücktritt, Fragezeichen. Habe ich noch so gedacht, das ist ein schlechter Scherz. Also, keine Ahnung, das wird da mal so in den Raum gestellt. Aber dass das Realität wurde, hätte ich jetzt so nicht gedacht, muss ich sagen.
Also ich sag mir jetzt selber auch, wir beide, wir sind ja jetzt Menschen, die bei Kirche arbeiten, die manches mitkriegen, aber einiges auch nicht. Also wir sind ja jetzt weder in der Kirchenleitung noch in der EKD-Kirchenleitung noch sonst wie irgendwie befasst. Und war für uns auch so die Frage, sollen wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen? Denn wahrscheinlich fehlen uns auch so einige Hintergründe und Einsichten. Und wenn wir welche hätten, dürften wir vielleicht auch gar nicht alles erzählen. Aber guck nicht so, weißt du, das könnte auch noch sein. Und trotzdem ist das natürlich das, was, es geht ja hier in diesem Podcast darum, was die beiden Pfarrer hier beschäftigt. Und das beschäftigt uns diese Woche. Was willst du machen?
Das beschäftigt uns. Und ich habe einige Kommentare auch gelesen, die bewusst genau das gesagt haben. Wir haben ja nicht das Hintergrundwissen. Wir nehmen nur wahr, was berichtet worden ist in den Pressekonferenzen, in den Zeitungen und so weiter. Das ist ja nur das, was wir haben, und nehmen das zur Kenntnis. Und das Einfachste wäre, wenn wir jetzt einfach in unserem Podcast sagen würden, so, das ist ein wichtiger Schritt, davor haben wir großen Respekt, das wendet Schaden von der Kirche ab, jetzt kann die Aufklärung im Bereich sexuellen Missbrauchs befreiter stattfinden und die Annette Kurschus kann ja jetzt noch ein bisschen, wahrscheinlich kriegt sie ihr Geld weiter und dann ist das und dann wird doch bestimmt bald jemand Neues gewählt und dann ist alles super und der Weg ist frei und endlich ist Kirche dann auf dem richtigen Weg. Würden wir das sagen, könnten wir sagen, Dankeschön, liebe Zuhörer, macht's gut, bis bald. Das war's.
Und so ist es ja tatsächlich auch von verschiedenen Seiten schon gesagt worden.
Von allen, glaube ich, von den meisten.
Auch von Seiten, die mit Kirche gar nicht viel zu tun haben.
Genau, weil da haben sich natürlich alle Leute gleich drauf gestürzt und gesagt, ist doch klar, die Frau sieht sowieso aus, kamen solche persönlichen Sachen wie so eine abgeranzte Merkel. Ja, da merkt man, aus welcher Richtung auch diese Kritik, glaube ich, kommt. Und dann eben diese Sachen, ja, jetzt hat die auch die evangelische Kirche ihren Skandal und ich habe gelesen, man kann jetzt von der katholischen Kirche lernen, wie Aufklärung funktioniert. Also irgendwie, das ist so ein richtiges Zelebrieren und Feiern sozusagen dieser Dinge. Da freuen sich Leute und geifern richtig und sagen, ja, das wussten wir immer schon und ja, Kirche ist scheiße und alles. Endlich.
Ich habe schon gesagt, also als das von evangelisch.de da bei Instagram kommuniziert wurde, da hatte ich es gesehen, da war das noch recht frisch und da waren erst ein paar Kommentare auf der Seite unten und da hat da einer geschrieben, sie hat großen Schaden, sie hat der Kirche großen Schaden zu befürchten. Und ich dachte, du weißt doch überhaupt nicht, worum es geht. Wie kann man sowas jetzt, sie hat ja nun wirklich, sie steht ja nun wirklich als Person dafür, dass die Sensibilisierung für diese ganze Thematik erstmal wirklich die ganze evangelische Kirche von Westfalen dann durchzogen hat. Also sie hat das ja nun wirklich aufgebaut. Und man könnte sich ja auch fragen, hätte sie das vielleicht in dieser Vehemenz und in dieser Gravität auch getan, wenn sie von vornherein davon ausgegangen wäre, dass sie Dreck am Stecken hat, der in diesem Zusammenhang aufgegraben wird. Und es ist ja nun wirklich so, also diese ganze Frage, mit der die ihr da vorgeworfen wird, das ist 25, 30 Jahre her, das ist ja schon mal das Erste. Lars, wie war das denn bei dir vor 30 Jahren? Was hast du denn da alles so für Gespräche geführt?
Also ich weiß ganz genau, was in meinem Garten vor 30 Jahren besprochen wurde. Ich weiß genau, wer dabei war. Ich könnte das jetzt lange erzählen. Das ist wahrscheinlich nur zu langweilig.
Naja, genau. Man weiß es nicht. Nee, ich glaube, das wäre sehr interessant. Also das ist ja so das eine. Das Zweite ist, es ist überhaupt nicht klar, was da eigentlich passiert ist. Es gibt Menschen, die heute sagen, mir ist da damals Unrecht angetan worden. Und das muss man ja als Erstes mal ganz ernst nehmen, dass es da offensichtlich Opfer gibt, die sich nach langer Zeit jetzt trauen, was zu sagen. Denen muss sozusagen auch Recht getan werden. Und da muss man gucken, wie kann man denen helfen, wie kann man damit vernünftig umgehen. Das ist erstmal anscheinend gar nicht so wichtig für die, die jetzt von außen drauf gucken, sondern ja, wobei man wichtig ist jetzt, wer ist schuld? Wer hat Verantwortung? Und dann findet man jemanden, der damals diese Leute gekannt hat und heute wirklich in einem ganz großen, offenen Amt steht und da wirklich sehr, sehr viel arbeitet. Das kann man, das muss man ja wirklich sagen. Also die hat ja nun wirklich sehr, sehr viel gearbeitet und sehr, sehr viel auch gemacht. Man kann immer kritisch sein über das, was Menschen von sich geben, waren wir auch erst im letzten Podcast. Aber trotzdem, das kann man ihr ja nun wirklich nicht vorwerfen. Und dann kommt man irgendwie schwer und sagt, also das ist auf jeden Fall schon mal ihre Verantwortung und dann Rücktrittsforderungen und gehen und so. Und jetzt tritt sie zurück und man muss ja wirklich fragen, wem ist denn damit jetzt geholfen?
Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, um da gleich noch mal drauf zu kommen, was da damals gesagt worden ist. Also als diese ganze Debatte schon hochgekocht war, waren ja viele Zeugen noch gar nicht vernommen und es lag ja gar nicht genau vor, was da gesagt worden ist. Und es war ja auch in gar keiner Weise, wenn wir von Schuld reden, strafrechtlich ja noch überhaupt gar nichts ermittelt, geschweige denn sogar fair oder B oder sonst was geurteilt. Das ist ja alles noch in der Schwebe gewesen. Und wenn du die Frage sagst, wem nützt das? Es wird ja jetzt immer behauptet, dass es jetzt den Opferverbänden nützt, weil man eben jetzt wieder freier und unbelastet reden kann. Bloß die Annette Kurschus, ja, ich finde auch, die hat wirklich viel getan und wer sie so kennt und erlebt hat, weiß, dass das eigentlich eine vollkommen aufrichtige und aufrechte Frau ist, fand ich immer so, auch in den Begegnungen, in den Statements. Also nützen, glaube ich, das ist sehr fraglich, ob das wirklich der Aufklärung jetzt nützt, würde ich sagen.
Ja, und was das überhaupt jetzt bewirkt, natürlich, es können sich jetzt so manche an verschiedenen Stellen, ob jetzt in den Medien oder an anderen Stellen auch, können sich jetzt ein Bier aufmachen und sagen, so haben wir wieder jemanden demontiert. Aber sie hätte jetzt natürlich die Möglichkeit gehabt, auch da selber aktiver weiterzumachen. Es wird ihr ihre Kommunikation vorgeworfen, die Salami-Taktik nur zuzugeben, was wirklich auch schon klar ist. Und jeder weiß es besser. Aber in so einer Situation muss man ja sagen, wenn du mit solchen Vorwürfen konfrontiert wirst, dann kannst du es nur falsch machen. Egal, was du machst. Es ist auf jeden Fall verkehrt. Und wenn du irgendwas sagst, wird es irgendjemanden geben, der das auf die Goldwaage sagt und sagt, ja, da könnte man aber auch.
Aber wenn du sagst, jeder weiß es besser, dann würde ich, das stimmt, das ist ja diese Häme, die jetzt natürlich ausgeschüttet wird. Jeder ist jetzt plötzlich Medienberater, nur man fragt sich dann doch, ob es in der EKD nicht doch so einige Leute gibt, die vielleicht Medienberater sind und vielleicht mal in so einem Gespräch sagen, du, ist es, glaube ich, besser, auch wenn du die Opfer schützen willst und so, also die Täter nicht schützen, sondern dass sie nicht in die Öffentlichkeit gezogen werden. Da hängen ja auch Familien hinter. Also wenn du das mal sagst, das muss anders ermittelt werden. Du musst aber sagen von Anfang an, wie die Verbindung genau ist. Ich glaube, in so einer Situation, wenn man sich mal in die Annette Kuschus reinversetzt, da ist man auch, glaube ich, aufgeregt und überlegt, was ist richtig. Und da braucht man Berater, die einem da eine Meinung geben und eine Strategie entwickeln. Und ehrlich gesagt, so wirkte das nicht auf mich, als ob da große Beratung gewesen wäre.
Ja, da, ich meine, das können wir jetzt nicht so beurteilen. Vielleicht lag da auch eine Beratung hinter, die dann irgendwie daneben gegriffen hat oder wie auch immer. Vielleicht war sowieso alles zum Scheitern verurteilt. Das ist schwierig. Mich erinnert die Situation so ein bisschen an so mittelalterliche öffentliche Exekutionen. Also was man so im Mittelalter gemacht hat, dass man Menschen auf dem Marktplatz einmal ausgepeitscht oder hingerichtet hat. Da ist dann jemand, der steht im Mittelpunkt, dem tut man das jetzt an und alle stehen drumherum, ganze Stadt kommt zusammen und die einen schreien richtig so immer drauf und weg mit dem. Viele stehen da und gruseln sich nur so ein bisschen und viele stehen da und sagen, gut, dass es mich nicht erwischt hat.
Na, es kommt mir fast ein bisschen vor, wenn du im Mittelalter sagst, das hat ja schon fast auch einen biblischen Bezug, wo die Menge ruft, kreuzige ihn. Ja, das geht ja fast so in so eine Richtung auch. Ja, das ist wirklich so. Und was ich hart finde, ist, dass man sagt, ja, das war vielleicht weder technisch noch ethisch alles richtig, ist doch trotzdem die Frage, ob das Opfer, was da jetzt gebracht wird, durch den Annette Kuschus, durch die Rücktritte in zwei großen Organisationen, ob das nicht auch ein Riesenschaden jetzt ist und ob die Frage ist auch, wer kommt denn, wie wird diese Lücke gefüllt? Ja, das sind all solche Dinge. Man hat eine Frau auch wieder weggejagt. Also das ist echt wirklich unangenehm und ob das der Kirche wirklich dient und ob das wirklich den Missbrauchsopfer dient. Ich kann es nicht beantworten, aber ich habe meine Zweifel.
Ja. Und ich finde es auch merkwürdig, wie Christinnen und Christen da miteinander umgehen. Also die doch, sag mal, gefühlt deutlich unterkühlte öffentliche Äußerungen der EKD. Da frage ich mich, auch und wie viele, also auch in der Kirche dann sagen, ja, das Respekt, so irgendwie, das ich frage mich auch, wo ist denn da auch der Zusammenhalt von Schwestern und Brüdern? Wo ist auch der Umgang miteinander nach der evangeliumsgemäß ist? Das finde ich nicht evangeliumsgemäß. Das ist ein Aufspringen auf Political Correctness oder man das, was man meint, was Political Correctness ist, und ein Orientieren an dem, wo man meint, das würde die Gesellschaft jetzt von einem erwarten, bloß nichts falsch machen. Und ich glaube, das ist genau das, was uns überhaupt nicht gut ansteht. Also wir müssen in dieser ganzen Frage als Kirche, glaube ich, nochmal sehr, sehr sorgfältig prüfen, wie wir überhaupt denken müssten. Denn ich habe nicht nur in dieser Sache wirklich an vielen Stellen inzwischen das Gefühl, das haben wir auch schon mal öfter gesagt, dass wir längst nicht mehr vom Evangelium her denken. Also Evangelium heißt auch rechtlich übrigens in Deutschland Unschuldsvermutung erstmal, solange es überhaupt nicht geklärt ist, was da überhaupt war. Mhm. Ne? Evangelium heißt aber auch, du bist bei Gott geliebt und Jesus ist für seine Sünden gestorben und wir sind alle Sünder. Also das ist auch dieses Bild von dem gut, dass es mich nicht getroffen hat. Wir haben alle irgendwie Dreck am Stecken, wir haben alle irgendwann auf jeden Fall wahrscheinlich mal was falsch gemacht. So steht es schon in der Bibel. Das ist eine ganz, ganz alte Einsicht. Und ich finde es auch sehr, sehr schwierig, das jetzt auch mal nur so salamimäßig angeschnitten, dass sowohl so gesellschaftspolitisch wie jetzt auch bei Kirche auch niemandem zugestanden wird, dass man über die Jahrzehnte vielleicht was dazugelernt hat. Das ist ja auch bei Politikern so, ne? Und die Frau Kuschus hat ja nun wirklich auch gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass ich vor 25 Jahren schon so sensibilisiert und geschult gewesen wäre.
Genau, und genau das wurde ihr ja nicht als positiv sozusagen ausgelegt, genau wie du gesagt hast, jemand hat gelernt, sondern daraus wurde ja gedreht, naja, dann hatte sie ja auch was zu lernen. Das heißt, dann musste sie ja damals sozusagen größere Fehler begangen haben und hat sich heute entwickelt. Das ist natürlich auch wirklich eine Verdrehung, finde ich, von Tatsachen, meine ich jedenfalls. Und ich glaube, dass sie hat sich ja in dem Sinne nicht zu Schulden kommen lassen, glaube ich. Sie hat ja auch gesagt, sie geht im Reinen mit Gott und sich aus diesem Amt heraus. Sie hat es ja aus politischen Gründen sozusagen gemacht, also aus, wie das manchmal so ist, dass Leute auch eine gewisse Verantwortung aufgrund des Amtes übernehmen und rücktreten, obwohl sie selber ja gar nicht jetzt unmittelbar was getan haben. Das ist so. Und das andere, was du gesagt hast, ich glaube auch, dass evangeliumsmäßiges Leben auf der einen Seite und ständig dieses Political Correctness auf der anderen Seite nicht wirklich zusammenpasst. Man muss natürlich sagen, wenn jemand wirklich was strafrechtlich getan hat, also jemand missbraucht hat zum Beispiel, dann wird er von einem Gericht hoffentlich dafür verurteilt und wird seine Strafe auch dann dafür bekommen. Und auf dieser Ebene gilt eben das Gesetz. Das ist ja auch theologisch richtig. Aber in anderen Dingen finde ich auch, generell, wie man eine Person sieht, da muss man schon, glaube ich, anders drauf gucken. Und sollte man auch.
Ja, das ist mir einfach nicht reflektiert genug. Also wie man damit umgeht. Es ist klar, dass wir also im Kirchengesetz jetzt, also im Rahmen der sexualisierten Gewalt, wirklich viel, viel härtere Maßstäbe, Grundlagen und auch den Umgang dann Konsequenzen vorsehen, als dass das das Rechtswesen in Deutschland macht. Also es kann sein, dass Dinge rechtlich gar nicht relevant sind, die vorkommen, die also gar nicht weiterverfolgt werden, wo es keinen Prozess gibt, keine Ermittlungen gibt, also wo kurz ermittelt wird, gesagt wird, das ist überhaupt nicht relevant. Und was bei Kirche aber doch relevant ist, weil wir eben ganz deutlich machen wollen, wir wollen das nicht zulassen und wir wollen auch nicht, dass Kirche da in irgendeiner Weise ein Sammelbecken oder ein Podium irgendwie für solche Menschen ist. Das gehört nicht rein. Da sind wir deutlich sensibler für geworden, als das also bei allen, wohlgemerkt, nicht nur bei Kirche, sondern auch bei Sportvereinen, bei Lehrerinnen und Lehrern, bei überhaupt bei allem, wo Menschen zusammenkommen, noch vor einigen Jahren war. Das ist gut und richtig. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, wir vergessen dabei so ein bisschen, was eigentlich die Mitte des christlichen Glaubens ist. Das kommt nämlich an dieser Stelle nicht vor. Und das finde ich schwierig. Also, sondern da wird eben gesellschaftsmoralisch, ethisch irgendwie argumentiert und da wird etwas gemacht, wo man meint, dass das von einem erwartet wird.
Ich sag mal, eine Erklärung könnte sein, wenn man mal solche Berichte jetzt liest, zum Beispiel. Manchmal gibt es ja so, inzwischen so, Frauen sind es ja oft, die dann ihre Geschichte erzählen, wie sie als Konfirmandin oder als Jugendliche von einem Pfarrer, auch einem evangelischen Pfarrer, verführt und missbraucht worden sind. Ne? Da muss man ja sagen, Kirche hat ja lange Zeit im Grunde ja auch einen sehr hohen moralischen Anspruch gehabt an sich, an die Menschen. Mhm. Moral war ja oft auch ein Thema. So. Und das ist ja natürlich besonders schändlich, glaube ich, wenn man in einer Position ist als Pfarrer, wo man ja eigentlich dem man viel Vertrauen entgegenbringt, wo man auch sagt, das muss doch jemand sein, der sich auch dem evangeliumsgemäß verhält, also nicht Gewalt ausübt gegen andere Menschen. Mhm. Und wenn das dann vertuscht wird und verdeckt wird und man dann sozusagen sagt, jetzt müssen wir das Ruder aber mal rumreißen, ich glaube, dann kommt der gleiche Anspruch sozusagen, den man vorher schon vertreten hat, richtet sich gegen einen selber. Natürlich. Und das kann dann dazu führen, dass man sagt, wir müssen jetzt aber auch härter durchgreifen, weil wir von unseren evangelischen Beschäftigten einfach mehr verlangen als das Gesetz einfach nur vom Bürger. Das kann sein.
Ja, das ist auch richtig. Ich glaube, da ist auch lange, sagen wir, da zeigt sich ja jetzt auch, dass, glaube ich, eine große Fokussierung, das ist jetzt auch gewagt, da würden jetzt Fundamentalisten wahrscheinlich sofort das Schwert wetzen. Aber ich glaube, viele Zusammenhänge sind bei Kirche, die also Jesus gesagt hat, die auch in den Geboten im Alten Testament geregelt werden, die sind sehr, sehr moralisch aufgeladen worden. Und wenn man sie sich ein bisschen genauer anguckt, dann sagen sie oft ganz was anderes. Dann geht es um ganz konkrete Problemstellungen, da geht es um ganz konkrete Hilfen, die Menschen gegeben werden sollen. Und das ist über die Jahrhunderte immer wieder moralisch aufgeladen worden und da gerade im sexuellen Bereich und gerade hat man ja auch immer schon so besonders die Sünde gewittert und da ist es dann natürlich wahrscheinlich schlimm genug, aber eben auch menschlich, wenn sich das irgendwo entlädt und Leute, die da besonders für moralische Ansprüche stehen, dann selber aushaken. Da, dann muss man, glaube ich, auch wirklich mal gucken, wie sieht es denn mit unserer Ethik, mit unserer Moral theologisch aus? Da müssen wir, glaube ich, auch mal wieder neu dran und eben auch gucken, was da muss, glaube ich, auch mal wieder reformiert werden. Also große Sache, das ist jetzt erstmal nur so angeschnitten, das kann man jetzt auch nicht in einem Podcast mal eben so sagen. Aber wir es ist nicht genug, wenn wir da rein gesellschaftsethisch jetzt drauf reagieren, sondern wir müssen da insgesamt drauf reagieren. Auf jeden Fall ist wichtig, ist, man hat früher vieles unter dem Mäntelchen der Liebe zugedeckt. Und das ist auf jeden, man hat in vielen Bereichen inzwischen erkannt, dass das verkehrt ist. Man hat früher mal gedacht, das ist vielleicht das Beste. Nicht nur bei Kirche, auch gesellschaftsethisch. Man immer schön gesagt, ach komm. Und es ist ja gut, dass man das heute nicht mehr macht.
Genau. Es ist ja auch klar und wichtig, und das muss man vielleicht auch nochmal ganz deutlich sagen, es ist absolut notwendig, dass all denen, die Opfer von sexueller Gewalt in der Kirche geworden sind, jetzt endlich mal eine Stimme gegeben wird, dass das endlich mal zur Sprache gebracht wird, dass es auch aufgedeckt wird und dass Schuldige auch entsprechend benannt werden. Das finde ich wirklich, wirklich wichtig. Die Frage ist nur, das war ja so ein bisschen unser Ausgangspunkt, ob nun durch das Weggehen von Annette Kurschus dieser Prozess jetzt wirklich weitergebracht wird. Denn ich finde, sie war einfach jemand, das glaube ich ihr wirklich. Sie hat ja zum Beispiel auch in ihrer Rede gesagt, sie wollte den Schwachen in der Gesellschaft, die keine Stimme haben, eine Stimme verleihen. Ne? Das hat sie ja oft gemacht, wir haben das ja manchmal auch kritisiert, wenn es um Migration und so ging, aber das war ihr abzunehmen, dass sie hundertprozentig auf der Seite derer steht, die benachteiligt sind, die Opfer werden, die keine Stimme haben, nicht gehört und gesehen werden. Das hat sie wirklich gemacht und das glaube ich ihr wirklich. Und es gibt so viele Dinge, nur mal kurz als kleinen Exkurs, wie sie Synoden geführt hat oder so, dass sie da auch, da gab es manchmal Leute, kennt ihr auch, die protestieren und machen Ärger und so. Die alten Präsidiers haben die rausgeschmissen, haben gesagt, hier, raus, wir sprechen nicht. Annette Kurschus hat gesagt, wenn Sie jetzt Ihren Protest im Moment ein bisschen zurücknehmen, gebe ich Ihnen gleich das Wort, dann können Sie reden. Ich mit Ihnen, eine halbe Stunde. Das ist eine ganz andere Haltung, finde ich. Und spricht so sehr für Sie als Mensch, dass es einfach unglaublich schade ist, dass sie jetzt eben nicht mehr da ist.
Es wird ja auch sehr diskutiert hier das Verhalten von Herrn Bertrams von der Kirchenleitung in Westfalen, der dann also auch gesagt hat, wenn die Präses jetzt zurücktreten muss, dann trete ich auch von meinen Ämtern zurück. Und ich muss ehrlich sagen, in dem Moment habe ich gedacht, so einer, also wenn man jetzt mal ganz platt sagt, einer zeigt Eier hier. Also da jetzt mal zu sagen, das geht doch so nicht, liebe Leute. Ja. Ja, und das, also da würde ich jetzt auch an der Stelle sagen, Respekt. Ob das jetzt mittelfristig alles so, aber das hat mich beeindruckt, hat mich jetzt mal beeindruckt, muss ich sagen. Ja. Und anders als so dieses, ich habe großen Respekt vor ihrer Entscheidung, ja.
Ja, und weißt du was, ich glaube, die hat ja vorher schon, bevor sie zurückgetreten ist, sich geäußert und gesagt, er hofft, dass sie nicht zurücktritt. Da hat er ja auch einiges zu gesagt. Und der Mann, der hat ja auch ein bisschen Ahnung von der Materie, der war Verfassungsrichter. Ja, ich glaube schon, dass er auch einen gewissen Einblick und Überblick in solchen Situationen hat. Und ich glaube, dass er einfach stinkesauer war und gesagt hat, das war, glaube ich, nicht nur, ich gehe mit, sondern das war auch, glaube ich, ein Zeichen nach außen, wie geht ihr hier mit unserer Präses um?
Ne? Ja, genau, das meine ich. Ne? Deswegen war ich da beeindruckt von. Und man muss ja auch noch sagen, unsere Landeskirche hat im Moment ja auch noch so ein paar andere kleine Probleme. und das ausgerechnet, also jetzt, während wir heute an diesem Tag, wo wir den Podcast aufnehmen, startet die Landessynode. Die wird heute und morgen, also wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann läuft sie. Jetzt wissen wir noch nicht, was entschieden wird, aber es gibt ganz, ganz große Probleme. Vor dieser Synode hatten viele Leute wirklich auch Schiss, weil sie sagten, wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Und jetzt muss die Synode ohne Präses stattfinden und man hat plötzlich wieder ganz andere Probleme. Das ist auch sehr, sehr kitzlig.
Ja, absolut. Denn das ist nun mal so, gerade solche Gremien leben auch von der Führung, würde ich mal sagen, leben auch von der Moderation, leben auch von dem Geist, der in so einer Sache ist. Und in der Tat, es gibt genug andere Probleme, Von außen werden wir jetzt natürlich noch mehr beschossen, das ist klar. Aber das ist, also wir haben unseren Podcast im Vorgespräch ja wieder gesagt, wir machen uns wirklich auch ein bisschen Sorgen, ne, um die Kirche, wie sich das entwickelt und so. Und jetzt mal nicht aus Häme und Spott, sondern wirklich echte, ernsthafte Sorgen, weil wir sind eben Pfarrer, ja. Du bist in der Westfälischen Kirche, ich bin zeitbeurlaubt, aber ich fühle mich immer noch als Pfarrer, wirklich. Von daher, das tut uns weh, das macht uns Sorgen. Und wie das Ganze gelöst werden soll, sehe ich leider nicht so.
Nee, ich bin im Moment auch sehr, sehr wenig perspektivvoll. Also in verschiedener Hinsicht oder so. Mhm. Man kann auch andere Sachen sagen. Wir haben jetzt unsere Gemeindeversammlung zur Presbyterwahl gehabt und wir müssen ganz viele Stellen neu besetzen. 14 Stellen müssen besetzt werden. Das ist echt eine Herausforderung für eine Kirchengemeinde. Und wir hatten auf der Gemeindeversammlung zack schon 13 Kandidatinnen und Kandidaten. Also müssen jetzt noch einen finden bis zum 5. Dezember. Das hat auf jeden Fall schon mal gut getan. Man könnte so Geschichten erzählen. Gestern hatte ich einen Trauerbesuch, da kam dann jemand rein und ich hatte das Trauergespräch bei mir zu Hause hier angesetzt und kam rein und begrüßte mich mit den Worten: Ach, hier ist geheizt, ich dachte, Kirche hat kein Geld mehr. Da denkt man schon. Das ist.
Aber der Herr Edler, der hat noch Geld.
Ja. Genau. Ich habe ihm versichert, dass ich die Heizung im Pfarrhaus selbst zahlen muss.
Ach, nicht aus der Kollekte, komisch.
Nein. Und so, da sind ja, und man hat ja, also der Alltag, das hatten wir auch schon als Thema und das wird immer wieder, der Alltag hört ja bei solchen großen Sachen nicht auf. Ne? Das geht ja alles letztlich weiter.
Naja, der Alltag, ich glaube, der Alltag, unsere Arbeit, macht uns ja oft auch Freude. Also was wir da vielleicht am Frust erleben, ist das, was jeder
mal. Jetzt, wo du es sagst.
Nein, aber das macht uns Freude, weil vor Ort in unseren konkreten Tätigkeiten sind wir gerne und auch motiviert dabei nach wie vor. Aber wir fühlen uns ja auch schon als Teil der gesamten Kirche und wir kriegen das ja auch sprichwörtlich zu hören. In solchen Sprüchen, wie du es erlebt hast, auch ich werde damit konfrontiert mit der Frage, was ist denn mit der Kirche los? Und das macht einem auch zu schaffen und das, glaube ich, durchsetzt uns und wir sind ja noch Hauptamtliche. Schön, dass ihr so viele Leute gefunden habt. Wundert mich fast, weil man, glaube ich,
kriegt noch was. Was soll das denn heißen?
Ja, das wundert mich. Ihr seid eine gute, aktive Gemeinde.
Aber eine tolle Gemeinde. Also jetzt mal, also ich will dir gar nicht Selbstlob, sondern ich bin hier gerne Pfarrer, weil das hier eine tolle Gemeinde ist.
Ja.
So nämlich.
Oh, wir gehen heute Abend auch in die Kirchengemeinde in unserem Freitagstreff und sind da jetzt ein bisschen engagiert und da machen wir auch mit zum Thema geistliche Heimat. Bin ich auch mal gespannt. Das passt ja nochmal gut zum Thema auch. Wie habe ich noch Heimat und wo habe ich dann geistlich in der Kirche? Also das sind so Dinge, die machen wir mit Freude und gestalten das auch.
Ja. Lars, wenn ich so auf die Uhr gucke, wir müssen aufhören. Mhm. Sonst wird das Stimmt. wieder zu lang.
Das Internet ist schon wieder voll. Mist. Okay, dann lass es mir mal jetzt mal.
Werden wir dafür verantwortlich gemacht. Ihre Podcasts sind zu lang. Treten Sie zurück.
Das
ist jetzt natürlich auch schon hämisch, aber nun ja.
Pass auf, was du sagst.
Sonst ja. Lieber Lars, ich wünsche dir gute Besserung.
Danke. Dir auch alles gut und unseren Zuhörern und Zuhörern wie immer bleibt behütet.
Ja, tschüss.
Ciao.
Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.